Psalm 24, ein Lied von David. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen, in deren Herzen es keine Falschheit gibt und von deren Lippen nie ein Meineid kommt. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, so wie er es den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, er, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, er, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört alle Macht.
Wir haben erster Advent, die erste Kerze brennt hier. Das ist immer so ein Adventskranz, den das Volkshaus uns zur Verfügung stellt. Oder der ist einfach hier im Haus. Das Lied, das wir eben gesungen haben, ist ein typisches Adventslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieses Lied wurde von Pfarrer Georg Weißel zur Einweihung einer Kirche gedichtet. Das war zum zweiten Advent 1623, also schon ein bisschen eine Weile her. Die Melodie, die wir eben gesungen hatten, die ist etwas jünger, die ist später entstanden, und zwar im Jahr 1704, und das hat dann das Lied auch so populär werden lassen. Georg Weißel dichtete dieses Lied in Anlehnung an den Psalm 24, den wir eben gehört hatten. Und diesen möchten wir uns genauer ansehen heute Morgen. Wir sehen zuerst, von wem überhaupt die Rede ist. Und dann, wer kann in die Nähe dieses mächtigen Königs kommen. Und dann diese Aufforderung an uns, macht hoch die Tür. Die Tore macht weit. Also zuerst stellt uns David in diesem Psalm, den Versen 1 und 2, die Hauptperson vor, um die es hier eigentlich geht. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf Grund des Meeres gelegt. Es ist niemand geringerer, von dem hier die Rede ist, als der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Welt schuf. Und nicht nur allein schuf, sondern dem sie auch gehört, und das denke ich, das vergessen wir Menschen relativ schnell, wem sie gehört. Nämlich er ist der rechtmäßige Besitzer von allem. Auch von dir und von mir. Sein Eigentum sind wir und daran kann man nicht rütteln, auch wenn man das noch möchte. Jeder von uns, ob er mit Gott etwas anfangen kann in seinem Denken oder in seinem Leben, jeder von uns hat mit Gott zu tun. Weil jeder von uns ein Geschöpf Gottes ist und das ist auch der Grund, weshalb wir über unsere Beziehung zu Gott Gedanken machen sollten, weil wir ihm gehören. Gott ist dein Besitzer. Er hat dich geschaffen, du gehörst ihm. Und mich interessiert eigentlich, wer das ist, dem ich gehöre. Gott ist in keiner Weise auf irgendwelche Hilfe angewiesen, ist völlig souverän. Im Psalm 50 sagt Gott, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern, denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Gott ist nicht angewiesen auf dich und auf mich. Er kommt zu dem er kommen will, weil er ist der Schöpfer. Ihm ist alle Macht gegeben, er hat eine uneingeschränkte Macht. Und dieser Schöpfer, von dem hier gesprochen wird, ist der Herr dieser Welt. Er ist sozusagen der König und Herrscher nicht nur der Welt, sondern des gesamten Universums. Von ihm spricht dieser Psalm hier. Und der Dichter Georg Weissel beschreibt seine Erhabenheit dieses Königs in der ersten Strophe, doch finde ich in einer sehr schönen Weise, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Und da ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Frage auf die Einführung dieses Königs folgt, wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Denn zu so mächtigen und erhabenen Menschen kann man nicht einfach ohne weiteres gehen. Welche Legitimation es braucht, um einem mächtigen Herrn zu begegnen und ihm näher zu kommen, ist eine wichtige Frage. Wollte zum Beispiel jemand von uns bei der Königin Elisabeth eine Audienz haben in London, dann denke ich, dann wäre das ziemlich aufwendig, überhaupt herauszufinden, was ich erfüllen muss, dass ich diese Frau überhaupt ansprechen kann. Da kann ich nicht einfach im Buckingham Palace sagen, hallo, ich heiße Jürg Birnstiel und ich bin ein netter Kerl und ich möchte jetzt gern mal mit der Königin einen Tee trinken. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Die lachen mich aus, die untersuchen mich und dann werde ich vielleicht sogar in eine Klinik eingeliefert, wo sie untersuchen, ob meine Zurechnungsfähigkeit gewährleistet ist oder nicht. Das ist gar nicht so einfach. Bei Königen und Herrschern marschiert man nicht einfach so herein. Das ist ein riesiges Unternehmen, überhaupt dorthin zu kommen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand von uns jemals schafft, vor so hohe Herrschaften zu treten. Vermutlich bei größtem Aufwand wird es keinem von uns gelingen. Also ist es doch eine sehr wichtige Frage, die bedacht werden muss, wer hat Zutritt an den Ort, wo dieser Mächtige wohnt, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Wie finde ich Zugang zu dem, der mich gemacht hat, dem ich gehöre? Wie komme ich überhaupt dorthin? Das ist nun etwas ganz Besonderes hier. Die Zulassungsbestimmungen oder die Legitimation, die für diesen Schöpfer, diesen Herrscher des Universums gelten, sind ganz anders als die Legitimationen, die für Könige und Staatsoberhäupter gelten. Bei ihnen gelten Rang und Namen, Einfluss und Macht, oder man muss etwas ganz Außerordentliches gemacht haben, so wie Beckham. Der durfte zur Königin. Der hat sogar eine Medaille gekriegt von ihr. weil er so ein super Fußballer ist und den Ruf Englands in die Welt hinausgetragen hat, ganz besondere Leistung, kann er einmal in seinem Leben zur Königin. Und wenn einer bei der Olympiade siegt, dann wird er auch mal vom Bundesrat, von der Schweiz, die Hände gedrückt und beglückwünscht. Aber da muss man etwas Besonderes leisten. Ganz anders ist das hier bei diesem König im Psalm 24. Rang und Namen, Geld und Einfluss und Macht und besondere Leistungen sind bedeutungslos. Was hier zählt, sind moralische Kriterien. Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Diese Menschen haben Zugang. So kommt selbst ein Bettler zu diesem Herrscher. Ist doch wunderbar. Weil er muss nicht reich sein, er muss nicht Einfluss haben. Er muss nicht etwas Besonderes geleistet haben, er muss nur unschuldige Hände haben. Ein reines Gewissen und im Herzen keine Falschheit, über seine Lippen geht kein Meineid. Und schon hat er die Legitimation. Diesen Menschen wird der Herr sogar Hilfe zukommen lassen. Er wird ihnen nicht nur eine Medaille verleihen. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat. Aber, wo sind diese Menschen? Wo finden wir den Menschen, die so unschuldige Hände haben? Die ein reines Gewissen haben, die niemals eine Lüge verbreitet haben. Wo sind denn diese Menschen? Wer lebt so vorbildlich? Wer hat ein reines Gewissen, dass er vor Gott treten könnte? Das ist doch ganz und gar unmöglich. Das lesen wir schon bereits im Alten Testament. Der Mensch ist von Jugend auf böse. Wie soll er auf einmal so vorbildlich sein? Kein Mensch kann so gut sein, auch nicht der größte Wohltäter. Und Paulus verdeutlicht das mit einer ganz starken Aussage in seinem Brief an die Römer. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Tja, Pech gehabt. Zwar gute Zulassungsbestimmungen, aber niemand schafft's. Da sagte mal ein Geschäftsmann in vornehmer Gesellschaft, wo man über die Sünde so ein bisschen gelächelt hat, sagte er so in dieser Runde, nachdem er alles gesagt hat, war es dann ziemlich still. Ja, sagt er, mit der Sünde dürfen Sie dem modernen Menschen nicht mehr kommen. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wenn ich schon keine Sünde hätte, so habe ich doch tief in mir einen ganzen zoologischen Garten. Einen Löwen, der meine Frau anbrüllt. Eine Schlange, die ihr Gift verspritzt. Einen Aal, der sich geschickt überall hindurchwindet auf Kosten der Wahrheit. Und einen Igel, wenn der hochkommt, dann gibt es Stacheln und Wunden nach allen Seiten. Oh nein, keine Sünde, nur ein ganzer zoologischer Garten. Kennen Sie den? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir Paulus und diesem Mann recht geben. Die Sünde ist eine Wirklichkeit in unserer Welt, sonst würde die Welt anders aussehen. Und in uns Menschen lebt ein zoologischer Garten, den die Bibel Sünde nennt. Das Böse, das uns immer wieder beherrschen will, manchmal gegen unseren eigenen Willen, aber es kommt doch. Das würde aber bedeuten, dass niemand in die Nähe dieses großen Gottes, dieses Herrschers des Universums treten könnte. Das ist glücklicherweise nur die halbe Wahrheit, denn im Vers 6 lesen wir weiter im Psalm 24: So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Was tun Menschen? Menschen, die nach Gott fragen. Menschen, die nach Gott fragen, sind bereit, sich selbst und ihre Gedanken und Handlungen in Frage zu stellen. Menschen, die nach Gott fragen, sind Menschen, die bereit sind, Gottes Sicht der Dinge Recht zu geben. Menschen, die nach Gott fragen, sind bereit zu fragen, was gefällt dir, Gott? Was gilt bei dir? Was ist dir wichtig? Menschen, die nach Gott fragen, sind bereit, über ihr Leben nachzudenken und Schuld und Sünde und fehlbare Verhalten einzugestehen und von Gott Vergebung bekommen. Dieser Geschäftsmann fuhr nämlich weiter mit seiner Erzählung und nachher wurde es dann ebenso beklemmend ruhig. Die Leute wussten nicht mehr, was sagen. Er sagte: Ich muss bekennen, diesen Widersachern in mir, diesem zoologischen Garten, wurde ich nicht Meister. Kaum waren sie da, hatten sie auch schon alles verwüstet. Aber seit ich Jesus kenne, ist es anders. Sie kommen jetzt viel seltener. Sie wittern und fürchten ihren Bezwinger. Vor ihm müssen sie wieder verschwinden. Dieser Mann hat eine Veränderung erlebt. Dass Sünde und Schuld nicht mehr sein Leben bestimmt, sondern dass sein Leben bestimmt wird von der Wirklichkeit Gottes. Wenn wir uns vor Jesus beugen und unsere Schuld bekennen, dann werden wir zu Menschen, die vor Gott, den Herrn, treten dürfen. Denn im Johannesbrief steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das macht Gott. Gott reinigt uns von allem. Gott selbst, dieser mächtige Herrscher, macht es überhaupt möglich, dass wir zu ihm kommen können. Er macht uns rein, nicht wir uns selbst. Deshalb steht im Hebräerbrief: Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voll Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unser schuldbeladenem Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also wir können vor Gott treten, nicht weil wir gute Menschen sind, sondern weil Gott uns gereinigt hat. Weil er uns von unserer Schuld, von unserer Sünde, von unserem zoologischen Garten befreit hat. Deshalb können wir vor ihn treten. Das sind Menschen, die Gott suchen. Willst du zu diesen Menschen gehören, die zu dem mächtigsten König des Universums den Zutritt haben? Da musst du nicht wie Beckham gut Fußball spielen. Auch Beckham kann zu diesem König kommen, aber nicht durch sein Fußballspiel. Durch sein Fußballspiel schafft er es nur zur Königin Elisabeth. Aber zum König des Universums schafft er es durch den Glauben an Jesus Christus. Dann hat er dort Zugang. Bist du bereit, Gott Recht zu geben über deinem Leben? Bist du bereit, wenn du noch Schuld hast, die zu bekennen? Dein schlechtes Gewissen nicht vor dir selbst zu verbergen, sondern es einmal anzusehen und Gott hineinschauen zu lassen? So werden Menschen anders. Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das hat Jesus für dich und mich getan. Und damit hat er uns den Zutritt zum König des Universums geöffnet. Nun wissen wir, wer in die Nähe dieses Königs kommen darf. Und jetzt geschieht wieder etwas ganz Besonderes. Der König wartet nicht auf in einem Audienzsaal, dass wir vorsprechen, sondern er begegnet dem Menschen. David spricht plötzlich von Toren, die sich öffnen sollten, damit der König einziehen kann. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Als ob es zur Zeit des Davids schon automatische Türöffnungen gegeben hätte, die auf Worte reagieren. Öffnet euch Tore. Hat es natürlich nicht gegeben. Tore können sich nicht öffnen selbst. Wenigstens in der damaligen Zeit nicht. David verwendet hier natürlich eine Bildsprache. Er weiß ja das, dass sich Tore nicht öffnen. Er fordert die Hörer auf, dem König Platz zu machen, damit er ohne Hindernis einherschreiten kann, damit er sich willkommen weiß und nicht das, was Jesus erleben musste, wie es im Johannesevangelium heißt. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Da waren die Türen verschlossen. Nein, die Tore sollen aufgestoßen werden, weit aufgerissen. Dieser Gedanke ist ein bildlicher Gedanke, der uns Menschen anspricht, meint, dass wir als Menschen unsere Herzen öffnen sollen, damit dieser König einziehen kann. Der Mensch, der das Heiligtum Gottes ist, der Ort, wo Gott einziehen möchte, zieht sich durch diese Gedanke bis ins Neue Testament. Paulus sprach davon, dass wir Christen ein Tempel Gottes seien. Und es ist gut, wenn wir oft daran denken als Christen. Habt ihr denn vergessen, sagt er, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und Tempel heißt ein Wohnort Gottes. Habt ihr vergessen, dass Gott in euch wohnt? Eigentlich versteht es sich ja von selbst, dass Gott kein Interesse daran hat, möglichst ohne Hindernis in ein monumentales Gebäude einzuziehen. Wenn er das wollte, dann könnte er selber eh alles arrangieren, so wie er das wollte. Nein, Gott will bei uns offene Herzen vorfinden. Er will bei uns einziehen, er möchte in uns wohnen. Auch Jesus sagte seinen Jüngern, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und... Das müsst ihr einfach in eurer Bibel dick anstreichen. Ich denke, das vergessen wir zu schnell. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wird einziehen in unser Leben. Und jeder, der Christ ist, der hat diesen Einzug schon erlebt, dass Gott in mir lebt. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Von der spricht die Bibel überall. Gott lebt in mir. Ich glaube nicht an einen Gott, der weit weg ist, sondern ich glaube an einen Gott, der in mir lebt, in mir wohnt. So ist dieser Aufruf ein Aufruf an uns selbst, diesem mächtigen König den Platz zu geben, den er verdient. Das ist die bleibende Botschaft für die Adventszeit, die wir Christen hören sollten, immer wieder, am besten das ganze Jahr. Als Christen gehören wir ja nicht zu den Menschen, die so tun, als würde Jesus jetzt an Weihnachten geboren. Als käme das Christkind an Weihnachten. Das kann ich nie so ganz verstehen, wenn man da auf Weihnachten hinlebt, wie wenn dann das Christkind kommen würde. Das ist ja wie der Nikolaus. Also, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Wir wissen, dass durch die Hinwendung zu Jesus unser Leben neu geworden ist. Wir warten nicht, dass Jesus jedes Jahr an Weihnachten kommt, sondern wir warten, dass er kommt in Macht und Herrlichkeit. Auf diesen Tag warten wir. Und doch ist die Aufforderung, den König einziehen zu lassen, eine wichtige Aufforderung an uns Christen. öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gegeben ist. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige. Der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wie schnell verbarrikadieren wir den Weg für Gott in unserem Leben? Herr, heute habe ich keine Zeit für dich. Auch im nächsten Jahr nicht. Ich baue jetzt meine Firma auf und wenn ich die aufgebaut habe, dann mache ich nachher viel für dich. Herr, wart mal noch. Ich muss zuerst mein Haus fertig kriegen. Dann kannst du mich wieder haben, dann mache ich dir Platz. Oder Herr, bitte schau einen Moment weg, denn ich liebe jetzt eine andere Frau. Und du musst verstehen, ich kann nicht anders. Wenn es dann vorbei ist, komme ich wieder. Herr, tut mir leid, eigentlich möchte ich gern, aber jetzt sind noch andere Dinge, sind mir wichtig. Jetzt bin ich eben pensioniert geworden, jetzt muss ich doch das Leben mal genießen. Warte noch einen Moment. Ich lasse dich dann schon einziehen. Dann kannst du schon König und Herr sein in meinem Leben. Aber jetzt lass mich noch selbst Herr sein meiner. Statt dem mächtigen Herrn die Türen und Toren unseres Herzens zu öffnen, verbarrikadieren wir uns. Und deshalb ist auch dieser Psalm nicht nur ein Psalm an Menschen, die Jesus nicht kennen. Dieser Aufruf, die Türen und Tore zu öffnen, ist ein Aufruf, der an uns geht, an die, die ihn kennen. Dass es nicht so weit kommt, wie das in der Offenbarung dieses erschütternde Wort zu lesen ist, dass an eine christliche Gemeinde gerichtet ist. Der König steht dort vor der Tür und sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das sagt Gott einer Gemeinde, Jesus einer Gemeinde. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nichts von offenen Türen und ein Herr schreit in Macht und Herrlichkeit. Jesus klopft an vor der Tür und sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür bin und bei dir in deinem Leben wieder Bedeutung bekommen möchte? Hast du nicht gemerkt, dass du auch als Christ in deinem Leben so gelebt hast, als es mich gar nicht geben würde? Und jetzt bin ich da und ich klopfe an. Und statt dieser Herr geöffnete Tore hat, steht er vor verschlossenen Türen und fleht um Eintritt. Enormes Bild. Wir sollten als Christen so leben, dass es sichtbar wird, dass Gott in uns lebt. Und unser Leben als Christen ist nicht damit abgefertigt, dass wir sagen, wir haben uns einmal bekehrt. Das ist der Kampf des Glaubens, den auch die Apostel mit der Gemeinde gekämpft haben. Paulus sagt den Galatern, wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Mit anderen Worten, ich kann auch ein Leben nicht aus diesem Geist führen als Christ. Ist offenbar möglich, sonst müsste er ja sagen, wenn wir nun durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, dann leben wir automatisch so, wie es Gott gefällt. Aber das sagt er eben nicht. Wir können die Tore öffnen und wir können sie schließen, weil Gott aus uns nicht Hampelmänner gemacht hat, die ferngesteuert funktionieren, sondern weil er uns als Persönlichkeiten respektiert. Auch wenn wir wiedergeboren sind. Was steht dir im Weg, um ganz und gar dem Herrn Tür und Tor zu öffnen? Lass den König in dein Leben Wir sehen zuerst, dass David hier deutlich macht, von wem wird überhaupt gesprochen. Es wird gesprochen von dem Herrn und König des Universums. Und wer in seine Nähe treten kann, sind Menschen, die geheiligt sind. Das können nur Menschen sein, die von Gott selbst so hergestellt wurden, dass sie rein und gerecht sind. Gott hat Menschen verändert und die können in seine Nähe treten. Das geschieht durch die Hinwendung zu Jesus Christus und die Wiedergeburt. Und dann kommt dieser Aufruf: Öffnet euch weit die ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Dieses Öffnen von Toren, von der Tor meines Herzens, dem Raum geben, Gottes Geist in meinem Leben ist die ständige Herausforderung im Leben eines Christen. Die ständige Herausforderung. Sich im Glauben nicht einfach zur Ruhe zu setzen. Sondern ich habe jetzt genug mich mit Gott beschäftigt. Sondern Gott diesen Raum zu lassen, ist ein ständiger Kampf. Da stehst du drin und da stehe ich drin. Und wir haben es nie im Griff, dass wir sagen können, jetzt habe ich es für alle Zeiten geschafft. Dieser Ruf, öffnet euch weit, ihr Tore, soll uns immer wieder ermutigen, wirklich die Herzen zu öffnen und Gott den Platz zu geben, den er verdient. Lassen wir den König in unserem Leben mehr Raum gewinnen. Er soll uns führen und leiten und er soll regieren. Möge die fünfte Strophe dieses Liedes von Georg Weisel uns doch ganz und gar ernst sein. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr. Sei ewig, Preis und Ehre. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Herr, deinem Namen sei Preis und Ehre. Jederzeit. Du bist der König aller Könige. Du hast die Welt erschaffen und alles gemacht. Alles gehört dir. Und es ist fast unbegreiflich, dass wir vor dich treten dürfen, dass du sogar, Herr Jesus, durch dein Sterben am Kreuz alle Voraussetzungen geschaffen hast, was wir es dann auch gleich im Abendmahl miteinander wieder feiern dürfen. Du hast uns den Zugang gegeben. Aber du siehst, die Herausforderungen in unserem Leben, in unserer schnelllebigen Welt, in der wir stehen, unsere Toren, Türen offen zu halten, damit du wirklich den Platz hast, der dir gehört. Dass du in unserem Leben führst und leitest und regierst. Dass du im Zentrum stehst in unserer Gemeinde. Und nicht, dass du vor der Türe stehen musst und anklopfen und darum bitten, dass du Einlass bekommst. Sei willkommen, Herr, in unserem Leben.